Kaba, 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 wir lieben Kabarett Intim.
Herzlich willkommen, mein Name ist Rüdiger Rudolf und ich begrüße Sie zu Kabarett Intim, dem vom Kabaretttheater Distel in Berlin initiierten Gesprächspodcast, in dem wir zum einen aus dem Nähkästchen plaudern, alte Geschichten rauskramen und Anekdoten raushauen, aber auch die ganze Sache mit dem Kabarett ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Wie es funktioniert, warum es funktioniert, wann es funktioniert, wenn es denn überhaupt funktioniert. Und um schon wieder unerwartet ehrlich mit Ihnen zu sein, ich sehe diesen Podcast hier mittlerweile so ein bisschen als mein kleines persönliches Kabarett-Labor. Das klingt jetzt ein bisschen zu seriös. Das hier ist meine persönliche Sendung mit der Maus, in der ich endlich die Fragen stellen kann, die ich mir eigentlich nach 5 Jahren als Mitglied im größten deutschen Ensemble-Kabarett schon längst hätte selbst beantworten müssen. Ja, damit diese Frage aber jetzt wenigstens bei den Richtigen landet, habe ich ja heute wieder 2 echte kabarettistische Schwergewichte vor das Mikrofon geholt. Das Mikrofon steht allerdings heute in Leipzig. Wir machen das also mit einigem Abstand. Da sitzen die beiden und arbeiten. Ja, meine Gäste sind eine recht ungewöhnliche Mischung aus Schauspielerei, Regie, Autorentätigkeit und Kunsthandwerk. Ich freue mich auf Frank Vogtmann und Robert Schmiedl. Bis gleich.
Kabarett Intim.
So, und jetzt begrüße ich hier in meinem kleinen Podcast den lieben Robert Schmiedl. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Rüdiger.
Und den lieben Frank Vogtmann.
Guten Tag, lieber Rüdiger.
Ach, guten Tag. Oh. Guten Tag. Also Frank will erstmal feststellen, wir haben bereits, stimmt, wir haben 11:24 Uhr.
Das will ich mal klar machen.
Also guten Tag, auch guten Tag, lieber Robert. Wie?
Ja, guten Tag.
Ich frag mal ganz vorsichtig, wie geht's euch denn überhaupt?
Spitze.
Eigentlich geht's uns, oder?
Ja, geht
uns
gut. Ja, ja. Gute Laune. Und
wir sitzen hier in Leipzig und haben ein schönes Pfingstwochenende verbracht mit Arbeit, aber das ist ja bei uns immer so etwas, wir brauchen ja lange Zeit zum Warmwerden.
Wir brauchen lange Zeit zum Warmwerden, lange Zeit zum Runterkommen und zwischendurch wird ein bisschen gearbeitet.
Ah.
Habe ich nicht?
Was tuschelt ihr da?
Nee. Frag mal deine Fragen bitte, lieber Rüdiger.
Ach so, du meinst, ich habe hier einen Fragenkatalog vorbereitet, den werden wir jetzt hier abarbeiten. Also wir sehen Frank Vogtmann.
Ich wollte darauf hinweisen, dass wir Pfingsten gearbeitet haben. Wollte ich eigentlich damit sagen.
Das ist schön. Das ist sehr schön. Und ich vermute, was habt ihr gearbeitet?
Wir haben Skandal im Spreebezirk, das Programm für die Distel, geupdatet. Sagt man das so?
Abgedatet.
Ja. Aktualisiert.
Das macht mein Computer auch manchmal und danach funktioniert er meistens schlechter als vorher.
Das ist unverschämt jetzt. Das passiert uns nicht.
Nee, das passiert euch nicht, ne? Genau. Aber jetzt mal so zur Information für unsere lieben HörerInnen. Ihr seid die Autoren des einen Stückes, was an der Distel die Pandemie, sag ich mal, überlebt hat. Ihr habt geschrieben Skandal im Spreebezirk und das wird das Stück sein, mit dem wir hoffentlich oder mit dem wir mit Sicherheit bald unseren Spielbetrieb wieder eröffnen werden. Wie habt ihr das gemacht, das Skandal im Spreebezirk so, sag ich mal, Corona-resistent ist?
Also erstmal müssen wir dazu sagen, dass es sehr schade ist, dass wir es sehr schade finden, dass die anderen Programme das Corona nicht überlebt haben. Und können uns nur erklären, dass es bei Skandal im Spreebezirk ein bisschen an der offenen Form liegt, in der wir es geschrieben haben. Also sehr, sehr durchlässig für Themen und für Überarbeitungen. Das war uns vielleicht vorher gar nicht bewusst, dass das so gut.
Wir wollten einfach, unser Anliegen war, letztendlich ein Nummernprogramm in klassischer Form fürs Kabarett noch wieder zu beleben. Wir haben ja auch vorher immer letztendlich Geschichten geschrieben oder Stories, ne?
Stories.
Ja.
Und wir wollten einfach dieses Nummernprogramm wieder beleben in einer Form, die sozusagen das, ja, eine Collage, ne? Aber letztendlich ist ja ein Nummernprogramm.
Ich wollte auch ja sagen, also das Stück Zirkus Angela war ja auch ein Nummernprogramm, aber Skandal ist schon nochmal anders, ne?
Mhm.
Also was ist der Unterschied zwischen Collage und Nummer?
Na, bei Collagieren ist es so ein bisschen so, da spreche ich mal als bildender Künstler im Hauptberuf, spreche ich mal da das an, dass das bedeutet, dass man verschiedene Formen, die eigentlich nicht zueinander passen, zu passen scheinen, miteinander vereint und gern auch austauscht oder wechselt. Und das macht dann einen bestimmten ästhetischen Reiz, ergibt das. zum Beispiel eben auf der Bühne, wenn man ein collageartiges Programm bringt, dann ist das sehr, hat das eine gewisse Vielfalt, bringt das mit, die also möglicherweise auch reizvoll für das Publikum ist.
Ja. Das klassische Nummernprogramm funktioniert ja mit Sketch oder ja, Szene, Monolog, Moderation und zwischendrin gibt es ein Black und dann gibt es Musik, Zwischenmusik und so. Und das, so ist die Form von Skandal im Spreebezirk nicht, sondern die Texte gehen ineinander über, gibt fließende Übergänge, dann gibt es tatsächlich mal auch natürlich Texte, die autark stehen, aber das, ja, das miteinander chargiert oder miteinander spielt oder auch in Verbindung steht oder ja, dass die im Kontext miteinander stehen, ja, die Texte. So läuft, so funktioniert, so ist das.
Ja, ja, so kann man das machen. Ah nee, Robert, sag du erstmal bitte.
Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste, so funktioniert ja das.
Ja, ich erinnere mich, ich war seinerzeit in der Premiere drin, es stellte sich sowas ein, dass man, es ging so unmerklich, so plötzlich war man in der nächsten Nummer drin,
ja,
und hat das gar nicht gemerkt. Man dachte, es wäre vielleicht nur eine Zwischenmoderation, gleich beginnt was Neues, aber da war man schon mitten im nächsten Thema drin.
Mhm, ja. Genau. Und wir wollten natürlich auch so ein bisschen die, wie soll ich sagen, eine künstlerische Form aufgreifen von den 20er Jahren. Ne? Ja, wir befanden uns ja so in den... War die Premiere 2019?
Genau, wir haben es 2019, war die Premiere. Und ja, wir wollten so ein bisschen back to the roots, der Blick in die neuen 20er Jahre mit so einer Art 20er Jahre Programm Brettl 2.0, sowas in der Richtung.
Brettl?
Haben wir. Naja, Brettl.
Ja, Kleinkunst eben, ja, genau. Und
verstehe.
Also die, das, was sozusagen die Qualität von diesem Medium oder von dem Genre ist, die, dass das sozusagen, dass man am Vormittag aufschreibt und was man am Abend dann auf die Bühne bringt und vielleicht die Kabarettisten oder die Darsteller noch mit einem Zettel in der Hand dastehen und das mal kurz zu sagen, so zum Besten geben. So eine Atmosphäre wollten wir wieder schaffen, weil wir glauben, dass das natürlich auch die Qualität ist von diesem Genre oder von diesem Medium und wir das auch ein bisschen schade finden, dass das so flöten geht, weil man sozusagen sich so auf diese Geschichten jetzt so konzentriert, ne? Auf so ein, genau, die also eher theatral sind.
Naja, ihr könnt euch, denken, bei mir rennt ihr da eh offene Türen ein. Erstens, weil ich da sowieso mag, dass man möglichst mit, also dass man gerne mal mit was auf die Bühne geht, was man sich gerade erst überlegt hat. Aber auch habe ich ja hier im Studio angefangen, das Kabarett der Comedians in Anlehnung an das Kabarett der Komiker der 20er Jahre. Ist das, obwohl das ist kein Brettl, ne? Brettl und Kardeko ist was anderes, ne?
Doch, das
oder? Ich weiß es gar nicht.
Das schon. Ja.
Ich habe Brettl, glaube ich, immer zu sehr in der bayerischen Folklore verordnet.
Ach so, nein. Verortet. Gut. Ja, das Brettl ist ja also Kabarett, das ist ja eigentlich ist ein Synonym für Kabarett,
ja,
ne?
Brettl. Das ist ein klassischer, vielleicht ein bisschen jetzt angejahrter Ausdruck, aber in Retro-Zeiten kann man ja auch mal so einen angejahrten Ausdruck wieder
unbedingt
verwenden.
Ich meine, dafür rede ich auch mit euch. Ja.
Dankeschön. Vielen Dank, ja.
Kleine Spitze mal hier gegen die beiden Autoren. Na gut, aber das 2019 war ja auch leider noch nicht zu ahnen, dass die Roaring Twenties leider durch Corona zu den Boring Twenties wurden oder zu werden drohen. Naja, Robert, du hast eben gesagt, als bildender Künstler, du bist natürlich auch Kabarettautor, aber eigentlich im Hauptberuf bist du was anderes, ne? Was bist du denn eigentlich?
Ich bin im Hauptberuf Maler und Grafiker und habe das auch richtig studiert an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.
Fantastisch.
Ich bin kein gelernter Kabarettautor, das mache ich quasi nebenbei.
Ja.
Wer ist schon gelernter
Kabarettautor? Hauptsächlich nebenbei.
Da wirft der Frank im Hintergrund ein, wer ist schon gelernter Kabarettautor? Da ist was dran. Das ist sowas, wie kommt man denn darauf, gelernter oder ohne gelernt Kabarettautor zu werden?
Naja.
Ja, das schlägt die Wünschelrute irgendwo aus. Ja. Es geht ja Jahre zurück. Also Frank und ich, wenn man das so als Zusammenarbeit betrachten will, das ist ja eigentlich eine Freundschaft, die über 30 Jahre, ne? Ganz lange zurück.
Und kommt ihr damit noch hin, 30 Jahre?
Länger, ne?
Länger, ne?
Wollte nur sagen, wir sind alle drei, wenn ich das richtig gesehen habe, 1972 geboren.
Siehste? Genau. Und wir kennen uns seit 1900, ich erfinde jetzt mal 83.
Ah, okay. Ja, das wäre dann knapp 40 Jahre.
Genau.
Heide Witzke.
Naja, es gab sozusagen, wir kommen ja nur aus Karl-Marx-Stadt, DDR.
Ja.
Und da gab es ein Pionierkabarett. So. Ja, also ein Kinderkabarett und die hießen die Spioniere, ich will das nur sagen, weil Pionier, sonst versteht man den Namen ja gar nicht. die Spioniere. Und da haben wir uns kennengelernt, Robert und ich. Und haben dann eines Tages beschlossen, dass wir ein Jugendkabarett
Richtig, gründen. Wir haben dort ein paar Jahre haben wir halt auf der Bühne gestanden und dann haben wir irgendwann gedacht, wir müssen das auch selber in die Hand nehmen und haben da selber ein Kabarett, ein Jugendkabarett mit Freunden zusammen gegründet. Und das war noch 1988, glaube ich.
Mhm. Da war unsere erste Premiere.
Da war unsere erste Premiere.
Und da haben wir die Texte schon
geschrieben. Wart ihr 16 Jahre alt?
Richtig.
Richtig.
Und Robert, nur mal so ganz nebenbei, hast du da auch damals auf der Bühne gestanden?
Ich habe damals auch auf der Bühne gestanden. Es war so, dass ich mich zwischen den Möglichkeiten nicht so richtig entscheiden konnte. Ich war immer sehr begeisterter Zeichner und Maler. Das war so mein Hobby.
Ja.
Und dann nebenbei wurde man ja auch so ein bisschen gesellschaftlich betreut zu DDR-Zeiten. Das heißt, ich musste auch von meiner Klassenleiterin wurde ich zum Fest der jungen Talente geschickt. Aha. Und dann musste man da Gedichte aufsagen. Und das habe ich irgendwie habe ich das ein bisschen vergeigt oder ich habe das irgendwie ganz schön gekonnt, aber es kam eher witzig rüber und dann wurde ich delegiert, wie das so üblich war damals. Man wurde dann delegiert zum Kinderkabarett. Und da musste ich dann ins Pionierhaus, Juri Gagarin musste ich dann fahren. Und das habe ich natürlich brav gemacht. Ich habe ja gedacht, ich bin da jetzt ausgewählt worden. Das ist, muss ich, jetzt meine Verpflichtung. Und dann bin ich da hin und durfte da bleiben. Und dann habe ich den Frank dort kennengelernt. Der war schon dort.
Und Frank, du bist dort gelandet, weil du auch an einem Wettbewerb teilgenommen hast und unfreiwillig komisch warst, oder du wolltest das?
Nee, das war so typisch, diese DDR-Betreuung, ne?
Das war ganz es war ein ständiges Suchen nach Talenten.
Ja. Wir haben keine gefunden. Also bei mir war das so, dass ich tatsächlich hatte auch feste junge Talente und dann sollte ich in AG Junge Rezitatoren im Pionierhaus Juri Gagarin. Das gab's aber gar nicht. Und ich öffnete, also mein Vater klopfte an einer Tür und dahinter saß eben diese Kabarettleiterin Frau Müller, die sagte, ja, also eine AG Junge Rezitatoren, also Arbeitsgemeinschaft, muss man vielleicht übersetzen.
Nee, AG Junge ist, glaube ich, gesamtdeutsch, ja.
Ach, schön, ja.
Ja.
Ich dachte, es ist Aktiengesellschaft.
Ach so, richtig. Die meisten AGs sind heutzutage
Aktiengesellschaften. Das, was er verstehen
möchte. Okay, gut. Ja. Und da sagte die, nee, das gibt's hier nicht, aber wir haben hier ein Pionierkabarett. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Mein Gott, ich war 7 Jahre alt. Ja. Und dann, genau, bin ich mit meinem Vater nach Hause an der Hand meines Papas und dann habe ich gefragt, ist das eigentlich Kabarett? Und dann sagte mein Vater so ganz trocken, das ist sowas wie Hans-Joachim Preil und Rolf Herricht. Und damit war das erledigt. Das,
ach, das gibt's auch
nicht. Fand ich gut. Ja.
Okay, und das kanntest du schon abends aus dem Fernsehen?
Das kannte ich natürlich, klar. Und so kam ich dann dahin. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Also das war wirklich eigentlich meine Rettung. Ich habe ja die Schule gehasst und den ganzen Vormittag verbrachte ich nur damit, davon zu träumen, dass ich gleich am Nachmittag wieder auf meine Freunde da treffen kann in dem Kabarett und dann eben auch sozusagen eine schöne Zeit verleben kann.
Moment, das war eine tägliche Veranstaltung?
Das war beinahe täglich.
Beinahe täglich,
doch,
ja.
Doch, doch. Es war so, dass es, man wurde da auch richtig rangenommen, verpflichtet und das war, wir hatten mindestens 2 Auftritte in der Woche.
Ach, das gibt's auch nicht.
Und 2 bis 3 Mal Proben am Nachmittag. Und das haben wir gern getan. Also wir fanden
aber da seid ihr ja wirklich uneinholbar in Führung gegangen. Also das wie
das merkt man ja heute noch.
Das merkt ich. Ja, ich danke Frank.
Na, aber also, es gab einen Bus, dann sind wir mit diesem Bus wurden wir in die ganze DDR geschickt. Also es war richtig, wir waren eine kleine Rockband.
Genau. Was war das für ein Modell der Bus? Nur du weißt ja unsere Liebe zu
Icarus.
Es gab nichts anderes.
Ein sehr kleiner Icarus, aber damit sind wir dann wurden wir rumgeschickt und haben dann vor Bergleuten gespielt und so. Also wir haben ja nicht nur für Pionieren gespielt oder für Kindern. Also das Programm war so, dass es eben auch vor Erwachsenen ging. Das war auch so tatsächlich meine Rettung, wenn wir vor diesen Lehrerverbänden gespielt haben und so weiter. Und dann meine Direktorin, die mich natürlich irgendwie gehasst hat, weil sie sozusagen so auf meine Schulnoten geguckt hat. Und dann hat sie aber was immer ganz beglückt, dass ich da eben mitspielte. Und dann war sie immer betrunken, kam sie immer hinter und hat mich an mir rumgeknutscht. Frau Auerbach. Oh Gott.
So. Ich erinnere mich.
Also Frau Auerbach haben wir jetzt auch mal kurz.
Frau Auerbach. Hallo Frau Auerbach. Ja, ich höre bestimmt wieder mit zu.
Ja, geoutet. Gut. Sehr schön. Und da habt ihr so viele Vorstellungen gespielt und habt ihr alles selber geschrieben, was ihr dann gespielt habt? Oder gab es auch andere in eurer, wie viele Leute wart ihr denn?
Also man muss da unterscheiden, das Pionierkabarett, das war ja eine Einrichtung der Stadt oder der Pionierorganisation, eine staatliche Einrichtung. Ja. Das war auch noch sehr unter der Betreuung der Kabarettleitung, war das auch so, da durften natürlich nicht die eigenen Texte, die vielleicht die Spieler geschrieben haben, gespielt werden. Das wurde da immer ein bisschen unterbunden. Man stand natürlich unter staatlicher Fürsorge und es wurden quasi abgesegnete Texte aufgeführt.
Aha.
Das war eigentlich
von erwachsenen Autoren.
Von erwachsenen Autoren. Da haben klassische Kabarettautoren, die es damals gab, und die haben dann für Kinder, für Schulkabaretts Texte geschrieben und die wurden dann aufgeführt. Die wurden dann von unserer Kabarettleitung ausgewählt und dann wurden die von uns gelernt und aufgeführt.
Also da ging es zum Beispiel um Altstoffsammlung, dass ja. Genug Altpapier und nicht genug Flaschen gesammelt
richtig.
Wurde.
Richtig. Oder Kinder, die
eigentlich die gleichen Themen haben wir heute.
Genau. Ja, richtig. Oder eben sozusagen nicht Trauerklasse. Ich kann mich an eine Pointe erinnern, dass ich sagte, ja, es treffen sich zwei Freunde, die in der dritten Klasse sind. Und dann habe ich irgendwie sagen müssen zum Schluss als Pointe, ja, wir haben uns dazu verpflichtet, eine nicht Trauerklasse zu werden. Sowas. Das waren dann eher die Texte für die Kinder. Mhm. Und dann, wenn es sozusagen um die sexuelle Aufklärung ging.
Ja, richtig.
Das für die Bergleute.
Ja.
Für die Bergleute und Maschinistinnen ja. und wie auch immer.
Das ja, war die 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommt's Aufklärung. Mhm. Macht mir Sorgen, so war der Text, ja. Die 1, 2, 3, 4 und dann kommt's Aufklärung. Ja. Herr Kolak, Direktor, so. Und das waren dann diese Texte, die dann eher für die erwachsenen Zuschauer richtig, bestimmt waren.
Die Topseller auf der Brigadefeier. Ja.
Gut, aber jetzt warte ich so ein bisschen auf den Zeitpunkt, wo ihr mir jetzt gleich erzählt, dann haben wir selber was geschrieben und dafür haben wir Ärger gekriegt.
Ärger haben wir erstmal nicht bekommen. Wir haben nur angefangen, dass wir natürlich ergibt sich das, dass man irgendwann natürlich Lust bekommt, das können wir doch alles anders oder besser. Und wir haben dann zunächst angefangen, an den Nummern, die uns vorgesetzt wurden, ein bisschen rumzuschrauben. Wir wollten das ein bisschen optimieren, lustiger machen, schöner machen, unsere Themen reinbringen. Das kam dann nicht so an, hatte gar nicht so urheberrechtliche Gründe, sondern vielmehr, das war eben nicht erwünscht, weil ja die Programme irgendwie auch immer abgesegnet und getestet sein mussten, bevor die dann vor das breite gesellschaftliche Publikum kamen. Und das hat
wem uns dann, ist das denn aufgefallen, frage ich mal vorsichtig.
Was aufgefallen?
Sorry. Na, dass ihr daran rumgeschraubt habt.
Nee, wir haben das einfach eingereicht. Also wir haben die Texte aufgemöbelt.
Ihr seid den Dienstweg gegangen.
Naja, das war immer, auch wir mussten, es gab auch Abnahmen, selbst für dieses Kinderkabarett gab es Abnahmen. Das ist schon skurril, wenn man sich das überlegt. Also ja, waren jedes Jahr so eine Abnahme, da wurden wir auch eingestuft. Es gab Unterstufe, Mittelstufe
und Oberstufe. Ich glaube, da waren Mittelstufe sehr gut.
Mittelstufe sehr gut, ja.
Aber Moment, worum ging es in dieser Einstufung?
Ja, das war eigentlich was Zensur. Also eigentlich war es die Abnahme, ob das sozusagen das so klar geht. Aber auch getarnt mit das, was sozusagen so was so ein Ensemble verlangen kann. Ne? Ja, das, was sozusagen
das Honorar sein könnte. Davon hingen auch die Einnahmen ab.
Also wir haben sie ja nicht bekommen. Ne? Das hat ja das Pionierhaus-Jury reinbekommen. Wir haben das natürlich ja, es war ja unsere Freizeitbeschäftigung, ohne dass wir irgendwie...
Das war Ehrenamt.
Ja, und... Ja. Aber das so war es getarnt, ne? Das ist auch so ein bisschen die um die finanzielle Einstufung ging.
Ja, ja, richtig. Verstehe. Genau. Das heißt, dann habt ihr also wirklich eine, ja, bei Frank, bei dir offensichtlich Kindheit und Jugend und eine Jugend miteinander verbracht, Kabarett spielenderweise.
Ja, das war schon immer so, Robert musste immer zeichnen in den Pausen, wir haben dann gesagt, was er so zu zeichnen hatte und so weiter. Und dann haben wir eben Kabarett gespielt und wir haben dann als 88 uns überlegt, dass wir ein eigenes Kabarett gründen wollen, weil wir natürlich auch andere Themen angehen wollten.
Genau. Wir wollten jetzt nicht nur die Brigade feiern und die Pioniernachmittage bespielen, sondern wir wollten auch für unsere eigene Generation, wir waren wie gesagt damals 16, wollten wir was auf die Bühne bringen, was irgendwie 16-Jährige 1988 interessiert hat. Und wir wollten auch ein bisschen politisch vieldeutiger werden, um es mal so zu sagen.
Ja.
Das ist uns dann, haben wir auch gemacht und dann gab es sozusagen auch, wurden wir abgenommen tatsächlich und dann gab es diese Geschichte mit Gorbatschow und dann wollten wir so einen Text mit reinbringen und der musste auch wieder neu abgenommen werden und da wurde uns dann sozusagen gesagt, dass wir nicht mehr spielen dürfen. Das hatten wir sozusagen, dann bekamen wir ein Auftrittsverbot eine Zeit lang, was dann sozusagen eine riesen Diskussion führte und dann gab es ein professionelles Kabarett in Karl-Marx-Stadt, die Dachkarten stand.
Richtig.
Die haben sich dann sehr für uns eingesetzt, dann sind die sozusagen Das war, da gab es einigen Wirbel.
Da gab es damals einigen Wirbel, aber das, wir konnten das gar nicht so nachempfinden.
Wir haben es gar nicht verstanden.
Wir haben es gar nicht verstanden, weil andere Kabaretts, professionelle Kabaretts wie die Herkuleskeule in Dresden oder die Akademiker in Leipzig, die haben Dinge zur Sprache gebracht. Das wollten wir eben einfach auch als 16-Jährige. Mhm. Und das wurde uns aber dann irgendwie nicht zugelassen.
Das war vielleicht noch, das war vielleicht irgendwie bedrohlicher, wenn Jugendliche das schon machen.
Ja, man weiß, ja. Also damit hatte man natürlich nicht gerechnet. Nee. Also dann im Nachhinein habe ich ja tatsächlich auch sozusagen mal diese so eine Stasi-Akte beantragt. Und es ist tatsächlich so, dass also ab 14 dann sozusagen irgendwelche Observationen standen.
Irgendwelche Leute haben dann ein bisschen genauer hingeguckt, offensichtlich. Ja.
Genau, das ist ja schon die Skurrilität der DDR. Mhm. Das muss man schon so sagen, ja.
Frank, ich muss einmal kurz aus dir rauskitzeln, aber du hast mir mal erzählt, du hast auch keinen Decknamen, aber du hast einen Namen gehabt, unter dem du da sozusagen in den Akten
diese
aufgetaucht
Akte
bist.
Diese Akte hieß, ja, die hieß Operativer Vorgang Parasit.
Fantastisch.
Ja, ja. Ich meine, ne, das ist ja skurril, ich war 14, dann standen da so diese ganzen, meine Kindergeburtstage, wer da zu meinen Geburtstagen kam und so. Also natürlich, ich habe ja nichts davon gemerkt, es ist einfach, im Nachhinein war es absurd und ich fand es ein bisschen schade, dass man sozusagen so über meine, so trocken über diese Kindheit, die ich ja so schön empfunden habe, die so trocken beschrieben war in der Akte, das war aber alles. Ne?
Und nüchterne Vorgänge.
Diese nüchterne, ja, das ist
wenn so wirklich so eine, wenn du wirklich so eine Kindheit gehabt hättest, das wäre traurig gewesen.
Ja, so. Mhm. Aber das ich habe ja dann nichts gemerkt davon. Also insofern fand ich das jetzt nicht weiter schlimm. Es ist jetzt alles ein bisschen, es hört sich jetzt sehr merkwürdig an, aber es, davon hat man ja nichts gespürt. Ja.
Also seinerzeit nicht, dass es dann wirklich alles im Nachhinein ist.
Mhm. Und Frank, oder ich weiß gar nicht, wer von euch beiden hat eben gesagt, als ihr mit dem Bus da unterwegs wart, ihr wart so ein bisschen Rockstars. War das cool, dass ihr da wart beim Kabarett? Kam das gut an, sag ich mal auch? Bei den am anderen
wir haben es zumindest so empfunden.
Wir haben uns da ein bisschen reingesteigert untereinander. Und das mag sein, dass andere das ein bisschen anders gesehen haben. Aber es gab durchaus auch, also ich kann mich erinnern, als wir dann später unser eigenes Jugendkabarett hatten, da sind wir dann nicht mehr mit einem eigenen Icarus-Bus rumgefahren, sondern da sind wir dann mit einem Straßenbahn oder mit dem Nahverkehr irgendwie unterwegs gewesen. Und da gab es schon legendäre Auftritte in irgendwelchen Lehrlingswohnheimen, da wurden wir gefeiert. Also da haben die.
Und haben wir auch Post bekommen.
Da haben wir Fanpost bekommen. Oh, Fanpost haben wir bekommen und wurden angehimmelt.
Mhm. Toll, ja, das. Sowas hält einen ja eigentlich bei der Stange, sag ich mal. Nee, dass man weitermacht. Aber habt ihr dann, als die schöne Zeit in Karl-Marx-Stadt dann vorbei war mit Schule und Jugendkabarett bei Gagarin, habt ihr immer
weiter. Juri Gagarin.
Was habe ich denn gesagt? Gagarin.
Der erste Kuchen, ja, okay, sehr gut. Ja.
Juri Gagarin. Gesagt. Hallo, ich bin zwar Wessi, aber ich habe Briefmarken gesammelt aus der DDR.
Und Juri Gagarin?
Ich weiß, wer Juri Gagarin ist, ja.
Schön.
Genau. Ich kenne auch.
Der erste Sigmund Jähn.
Der erste was?
Der erste Sigmund Jähn. Juri Gagarin ist der erste
Sigmund Jähn. Sigmund Jähn sagen dürfen.
Gut, ich gehe mal weiter im Thema. Habt ihr denn dauerhaft weitergeschrieben oder seid ihr dann erstmal getrennter Wege gegangen und oder wie ging es dann beruflich weiter?
Ja, da wir hatten nach 1900, ich glaube, das war 91. Nach 91. Also wir haben versucht unser Kabarettprojekt, unser eigenes Kabarettprojekt mit Freunden dann bis 91 weiterverfolgt und dann haben sich so aus technischen Gründen die Wege ein bisschen getrennt, weil man war dann irgendwie runter von der Schule, du hattest deine Berufsausbildung beendet und
Der Frank, was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Ich habe Handwerksbuchbinder gelernt.
Ach, genau.
Also das gab es damals so eine Anweisung, dass jeder, der Schauspieler werden wollte, einen Beruf. Im Fall, es geht schief, war ich gar nicht schlecht gedacht, aber es ist auch mal diese Betreuung der Deutschen Demokratischen Republik.
Ja.
Ne? Also wenn dieser Beruf schief geht des Schauspielers, was weiß ich, aus Stimmenproblemen oder was da so passieren kann, dann sollte man abgesichert sein und deshalb war es notwendig, dass man eben eine abgeschlossene Berufsausbildung mitbringt, bevor man dieses Studium beginnt. Ne?
Ja, also
und
so kann man das sehen, aber vielleicht auch, dass man lernt, dass man Also ich habe ja so eine komische Ausbildung gemacht an einer privaten Schauspielschule. Ich habe schon mal gedacht, Mensch, wenn ich wirklich mal in meinem Leben schon mal was Richtiges gelernt hätte, es wäre schon auch schön. Also es, ja.
Das wäre total schön gewesen, Rüdiger.
Ja, das wäre so sinnvoll gewesen. Ich hätte auch verstanden, dass man Dinge lernen kann. Auch das war mir gar nicht bewusst lange
Zeit. Na gut, aber das hast du ja nachgeholt, oder? Mit deiner.
Ja, in meiner Arbeit mit dir, Frank.
Mhm. In der Arbeit vor allem auch während des Studiums. Du hast doch gejobbt, ne? Während des Studiums, um das zu finanzieren, oder?
Ach so, du meinst mein Taxifahren und Flugzeug überladen?
Ja.
Das stimmt, das habe ich gemacht. Aber ich sag mal, Taxifahren und Flugzeug überladen ist jetzt kein so ein Ausbildungsberuf in dem Sinne. Nicht so, es ist nicht so schön kunsthandwerklich wie das Buchbinden oder das Grafiker-Dasein.
Das stimmt, ja. Aber es ist natürlich auch.
Man muss kein Meisterstück ablegen. Also man macht keine besonders schöne Fahrt vom Kölner Dom zum Flughafen.
Aber es sind praktische Erfahrungen, die vielleicht ganz schön sind für den Beruf oder auch wichtig sind, dass man da sozusagen sich nicht einfach nur die ganze Zeit in so einem etwas Elitären bewegt. Ich finde das schon notwendig, dass man da
Das habe ich mir auch selber auferlegt. Ich finde das auch sehr nett, sehr dass ihr das zur Sprache bringt.
Ja, sehr gut, ja.
Genau. Aber eigentlich, Robert, habe ich dich unterbrochen, als du sagtest, ihr seid auseinandergegangen aus technischen Gründen.
Wir sind aus technischen Gründen auseinandergegangen und das hat eben mit dieser Ausbildung zu tun. Also wie gesagt, Frank ist dann ich muss dazu sagen, Hans ist mein Sohn. Das tut mir leid, wenn ich das manchmal verwechsle. Wir haben nicht mal ein freundschaftliches, sondern auch manchmal ein fast familiäres Verhältnis miteinander, der Frank und ich. Gut, also Frank ging nach seiner Ausbildung dann an die Schauspielschule nach Leipzig und ich ging auch nach Leipzig ein bisschen später. Also ich habe erst ein Zwischenstudium absolviert, ein Pädagogikstudium und dann bin ich aber 1993 nach Leipzig gegangen und habe dann dort, da haben uns die Wege wieder zusammengeführt. Ich habe an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und Frank an der Schauspielschule und wir haben dann sogar gemeinsam in einer Wohngemeinschaft gewohnt und haben aber da praktisch kein Kabarett geschrieben.
Da haben wir nur gewohnt.
Da haben wir nur gewohnt zusammen, haben allein unsere Freundschaft gepflegt, Palatschinken gekocht und alles.
Und diese zwei Hochschulen, das war ja auch so schön, dass die nebeneinander lagen. Also man hat sich
richtig. Waren die Hochschulen in einer Straße und man konnte sich gegenseitig besuchen. Und das war sehr angenehm. Ja.
Toll. Sag mal, Anfang der 90er Jahre in Leipzig, ich sage das jetzt vielleicht nur, weil ich Clemens Mayer gelesen habe, aber das war eine wilde Zeit, oder?
Schrecklich, ja. Also es war wirklich eine schöne Zeit. Mhm. Aber es war auch wirklich bedrohlich. Also man ist Strafen dann gegangen und plötzlich gab es eine Woche später stand da ein Haus, wie sich diese Stadt in dieser Zeit verändert hat. Also diese schöne Atmosphäre und diese Gemütlichkeit von dieser Stadt, die ist letztendlich jetzt sehr verloren gegangen. Ne? Die hat man natürlich in den 90er Jahren noch erlebt.
Also das 90er Jahre Leipzig, das war schon so ein Kosmos an sich, den das, ich sag mal so heute, dass das in aller Pracht wiedererstandene Leipzig nicht ganz so nachempfinden kann. Also ich kann mich erinnern, als wir damals diese WG bezogen und ich auf der Suche nach Möbeln war, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt petzen darf oder verraten darf, standen dort Abrisshäuser. Ich bin in Abrisshäuser reingegangen, zusammen, das waren da auch zusammen. Und das Verheerende war dort, die Wohnungen waren noch komplett eingerichtet. Also man hatte das Gefühl, die Bewohner der Wohnungen, die natürlich dann, die sind alle natürlich nach Westdeutschland gegangen und haben der Arbeit hinterher zu gehen. Die haben komplett ihre Wohnung verlassen und alles dort stehen lassen. Also das sind komplett eingerichtete Wohnungen.
Ihr habt geplündert. Also
nicht mal eingedrungen. Wir haben sozialistisch umgelagert. wir sind in diese Wohnung hineingegangen. Dass die Häuser standen offen, die Wohnungen standen offen und dann war, da stand noch der halbe Sauerbraten auf dem Tisch, so ungefähr, weil die Leute eben beschlossen haben, jetzt reicht's, wir müssen gehen und dann waren die
aber weg. Das ist tatsächlich auch das, was der Clemens Mayer da beschreibt, also solche Situation, dass ich im Taxi saß und plötzlich, das erzähle ich jetzt dir, Rüdiger, ich saß im Taxi und plötzlich sagte der Taxifahrer zu mir, wir müssen jetzt, können jetzt nicht auf dem direkten Weg fahren. Und dann plötzlich verfolgten wir, also ein anderes Taxi waren, wurde, also gab es sozusagen eine Verfolgungsjagd der Taxen, weil da irgendwie
bedroht wurde, dieses Taxi. Eine Fehde zwischen Taxifahrern.
Nee, weil der Kollege bedroht wurde.
Ja. Ne, weißt du so? Oh ja, das muss ich aber sagen, das kenne ich auch. Das hat auch, ich bin in Köln Taxi gefahren, wenn da einer um Hilfe gerufen hat per Funk, das hat man halt gemacht, da fuhr man schnell hin, ja.
Ich glaube sowieso, dass diese Zeit, das hat sich vielleicht im, wie so ein Brennglas in Leipzig ein bisschen verschärft, aber das war auch ein bisschen die Zeit, ne? Das hat sich, ich weiß nicht, ob das sozusagen, ich kann mir das gut vorstellen, dass das in Köln oder in, auch in westdeutschen Städten ganz, dass man so eine ähnliche Atmosphäre erlebt hat, ne? Das war so eine Umbruchszeit.
Ja.
Oder da wurde ich rausgeschmissen, weil der Taxifahrer dachte, dass ich eine Pistole, ne, da habe ich mich hinten nur angeschnallt, saß hinten auf der Rückbank und das klicken die so, also so eine Sensibilität oder plötzlich stiegen zwei Fahrer aus und haben sich auf der Straße geprügelt, also das war schon eine schräge Zeit.
Ich kann mich auch erinnern, ich bin da Taxi gefahren und in dem Taxi befanden sich keinerlei Kopfstützen, weil der Taxifahrer mir sagte, ja, man könnte mich ja erwürgen mit der Kopf, also man könnte ja einen Gürtel oder eine Schnur über die Kopfstütze ziehen und mich...
Also alles, was eigentlich normalerweise für Sicherheit sorgen soll, Sicherheitsgurte und Kopfstützen, wurde als Bedrohung
definitiv
angesehen.
Definitiv, ja, das war, ging nicht.
Ja.
Verkehrte Welt.
Naja, und verstehe. Und
schräge Zeit, ja.
Frank, warum hast du immer mal gedacht, nee, Kabarett doch nicht, ich mache jetzt Schauspiel?
Ich wollte ja eigentlich Kabarettist werden. Ich habe, der Grund, dass ich Schauspiel studiert habe, war, weil ich Kabarettist werden wollte. Und hatte mich dann beworben in einem Leipziger Kabarett Akademiker. Da habe ich mich beworben, noch 88 und 89. Und der damalige künstlerische Leiter, Jürgen Hart, der schrieb mir dann, ja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie sich zu so einem Schauspielstudium durchringen könnten. Und tatsächlich war das der Grund, warum ich dann Schauspiel studiert habe. Und im Studium habe ich dann, meine Dozenten fanden das natürlich ganz schrecklich, dass ich dieses schöne Studium sozusagen nutzen will, um Kabarettist zu werden.
Du hast da auch kein Hehl draus gemacht.
Nee, das habe ich da auch so gesagt, ja.
Ja,
und innerhalb dann des Studiums hat sich das dann anders entwickelt, dass ich gesagt habe, ja gut, also da habe ich dann gespürt, was so die Qualität von diesem Beruf ist. Und klar, dann ist es einfach so, dass man sich da so davon wegentwickelt hat. Aber der Grund, warum ich Schauspiel studiert habe, war, dass ich Kabarettist werden wollte.
Ja. Ich meine, ist ja verrückt, Frank. Ich habe dich ja wirklich kennengelernt als Schauspieler. Also ich habe dich spielen gesehen und bin natürlich deiner Magie verfallen und haben auch zusammen gearbeitet und Stücke gemacht und alles, was dann dazu kam, also Kabarett, das kam, sage ich da mal, erst wirklich nach Jahren. Und da hat sich wirklich nochmal so ein Horizont eröffnet, so eine Seite von dir, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich war völlig überrascht zu sehen, dass die zuerst da war, also vor dem Schauspiel.
Das verstehe ich, ja. Also es gab eine lange Zeit, da hatte ich mit Kabarett gar nichts am Hut und damit auch nichts zu tun und war Schauspieler am Staatstheater Kassel. Und es hat mir immer gefehlt, tatsächlich das Schreiben hat mir gefehlt. Also diese gemeinsame Zeit mit Robert am Tisch zu sitzen. Also wir sitzen ja wirklich gemeinsam am Tisch und schreiben.
Ja.
Und das hat mir gefehlt. Also ich fand diesen Beruf zu einseitig. Und so bin ich dem Kabarett wieder näher gekommen.
Ja.
Aber das klar, also wenn wir miteinander gespielt haben oder ich dann sozusagen so im Theaterbereich war, da war das ja nicht Thema.
Ja. Und Robert, in dieser Zeit, als du Grafik studiert hast, hast du da irgendwie noch was anderes? Hast du irgendwie das Schreiben vermisst oder das Kabarett? Oder?
Ich habe es vielleicht nicht ganz so sehr wie Frank vermisst. Ich war voll ausgelastet, dann mich in andere künstlerisch-technische Bereiche da zu vertiefen. Ich habe sehr viel mit Grafik gemacht, habe mich quasi in der Radierwerkstatt der Hochschule für Grafik und Buchkunst zum Radierer da ausbilden lassen, also diese klassische grafische Technik Radierung, habe ich da aus meiner Sicht dann schon sehr weit getrieben. Da blieb mir nicht viel Zeit und dann haben wir uns auch räumlich getrennt, weil Frank ja nach dem Studium in Leipzig ja zunächst nach Nordhausen, genau, du bist dann
richtig.
Theater Nordhausen und später dann nach Kassel. Und spätestens als du nach Kassel bist, da haben wir uns mal für 4-5 Jahre aus dem Auge verloren.
Da haben wir nur so telefoniert.
Da haben wir nur telefoniert, da sind wir auch, da war auch das Thema Kabarett gar nicht so Mode und ich will nicht sagen, dass es mir nicht gefehlt hat, aber es war dann erstmal so außerhalb meines Wirkens und ich hatte genug anderes zu tun und war dann aber, ja, als du dann nach Leipzig kamst, 2004, ging das eigentlich relativ schnell da los.
Und Frank, da muss ich jetzt einhaken, du bist dann wieder nach Leipzig gekommen. Warum bist du denn eigentlich nach Leipzig gekommen?
Na, unter anderem war Robert wohnte ja in Leipzig. Das war ein Grund, dass ich da so einen Freundeskreis noch hatte in Leipzig und diese Stadt ja sehr mochte und mit dieser Stadt auch eine Verbindung hatte. Ja, das war der Grund, warum ich nach Leipzig zog und ich auch mich mit einreihen wollte da in Berlin und das in die Schar der arbeitslosen Schauspieler. Also da hatte ich sozusagen, das war...
Ja. Ja. Genau. Und in dieser Zeit wurde dann, glaube ich, ein Faden wieder aufgegriffen, oder?
Richtig, ja.
Richtig.
Also in dieser Zeit war es dann so, dass ich... meine damalige Freundin war nicht zu Hause, dachte ich mir, jetzt habe ich mal die Gelegenheit, mal wieder Kabarett zu schauen und bin dann in das Kabarett Akademiks. Ne?
Und, wo du dich wie viele Jahre vor, also 88, 89 beworben hattest bei Jürgen Hart?
Genau,
15
genau,
Jahre ja. vorher. Ne?
Naja. Und dann, ja, das war 2004.
2004 musste das
gewesen genau. sein. Und jedenfalls war ich dann, bin ich da im Kabarettkeller, die haben eine unglaublich schöne Kabarettbühne, das Kabarett Akademikser.
Ja. In der Kupfergasse, und, ne? In der Kupfergasse in Leipzig. Ja, sehr schön.
Genau. Ach, herrlich. Und, da stand ich sozusagen, die Zuschauer wurden gezählt. Also da stand das Ensemble, das Kabarett Akademikser stand draußen vor der Tür und es wurden Zuschauer gezählt. Und ich dachte, ja, das ist ja ein skurriler Beginn für ein Programm. Und irgendwie schwemmte ich mich immer weiter nach hinten, weil ich dachte, na, was wollen denn die jetzt? Also plötzlich landete ich sozusagen, war ich so der Letzte. Und dann zeigte eine Kollegin auf mich und sagte, und hier ist er, unser, weiß nicht, 3 Millionen Zuschauer. So, und das war ich. Ich war also plötzlich der 3 Millionen Zuschauer. Keiner kannte mich. Das war wirklich der pure Zufall. Dann wurde ich da auf die Bühne gezerrt. Und dann bekam ich einen Blumenstrauß und wie auch immer. So, naja, genau. Und das führte mich dann an den Stammtisch letztendlich danach, nach der Vorstellung. Und dann sagten die, was denn, du bist auch Kollege und so. Und so kam ich ins Gespräch und so begann dann auch wieder meine Arbeit im Kabarett. Also dann habe ich da Regie führen dürfen und mit der Regie kam dann auch wieder die Textarbeit. Mhm. Und so haben Roth und ich wieder zusammengefunden, auch als Autor.
Ja. Aber dann fing eigentlich an wie klassisch damals in den 80er Jahren. Wir haben angefangen, erst die Texte, die Vorlagen ein bisschen zu pimpen, würde ich so sagen. Und dann haben wir gleich angefangen, die eigenen Texte zu schreiben. Und mir war das zunächst gar nicht so recht. Ich wollte da sozusagen unsere Freundschaft nicht mit reinziehen und hab in diesen Arbeitsprozess. Aber irgendwie hat sich das dann so ergeben. Es hatte dann auch eine Form
von freundschaftliche
Gemütlichkeit, ja, die sich das, auf einmal war man wirklich wieder so ein bisschen zurück. Und ich habe gar nicht gedacht, dass man sich da auch ganz wohlfühlen kann mit den Texten.
Mhm. Unglaublich. Und zwischendurch, also ihr habt im Grunde genommen dann 20 Jahre später mit Berufsausbildung und Berufserfahrung zwischendurch wieder einfach weitergemacht, das gemeinsame Schreiben. War das anders als vorher? Wart ihr anders oder war das... Hat das Radieren Einfluss auf die Kabaretttexte gehabt?
Gar nicht, das Radieren überhaupt nicht. Aber was anderes hat einen Einfluss. Wir haben jetzt nicht mehr an der Schreibmaschine geschrieben oder in Zettelblock, sondern am Rechner.
Sehr gut.
Klar, Laptop. Das war schon der große Unterschied und das hat es extrem erleichtert, die Arbeit. Ich komme natürlich ein bisschen so von der Handarbeit, also mit Zeichnen und Stift und so weiter, ist man natürlich beim Schreiben, ne? Das war immer sehr schön, das seinerzeit so zu machen. Aber am Rechner geht es natürlich schneller.
Ja.
Und es
macht auch was.
Es macht auch was. Dieses Ganze, das, was wir heute so ein bisschen bevorzugen, ich habe vorhin das Wort Collage, oder Frank hat das Wort Collage gebracht, das hat viel mit diesem, ne, man arbeitet am Rechner anders und ist nicht so ganz linear. Und das Schöne ist auch, dass wir uns dadurch, dass Frank eine andere Ausbildung genommen hat und das auch nochmal anders, aus einer anderen Perspektive jetzt diesen Beruf sah, haben wir auch anders geschrieben. Ich habe immer so ein bisschen die Neigung gehabt, das alles sehr rund zu haben, auch sprachlich immer so ein gewisses, wie soll ich sagen, es sollte sprachlich immer eine gewisse Höhe haben. Und bei Frank ist es sehr schön, dass er mich immer da so ein bisschen erdet und das eben versucht, immer in so einen sprechbaren Ton zu bringen. Also das sind keine papierenden Texte, sondern glaube ich, sondern es sind eben dann Texte, die wir miteinander verfassen, die man einfach aussprechen kann auf der Bühne und nicht sich verhaspelt, weil man da irgendwie so ein...
Und das liegt natürlich auch daran, dass wir tatsächlich voneinander sitzen und miteinander den Text, also wir spielen ja als erstes den Text, bevor wir ihn schreiben, ne?
Ja.
Also das macht, glaube ich, wirklich nochmal eine andere Form des Schreibens und der Texte und die Schauspieler sind immer sehr dankbar, weil sie, glaube ich, unsere Texte ganz gut ins Maul kriegen.
Die kriegen den guten Mund.
Ja, geht so.
Genau. Die einen mehr, die anderen weniger, ja, ja. Liebe Rüdiger.
Ach so, gut.
Es kommt manchmal auch auf den verfügbaren Mund an.
Ja, ja. Naja. Ja, schön, aber naja, aber wenn ich das höre, für mich macht das total Sinn, was ihr jetzt beide gerade beschreibt, wie ihr arbeitet. Ihr habt ja beide sozusagen so ein Handwerk gelernt und gesehen, dass Dinge manchmal einfach auch Zeit brauchen. Ich war übrigens ja, auf jeden Fall. Und diese Radierung, ich wusste ja gar nicht, kannst du Robert nochmal in zwei Sätzen sagen, was eine Radierung ist?
Eine Radierung ist eine grafische Technik, bei der, was alle grafischen Techniken vereint, man nicht an dem Blatt arbeitet, was dann in den Rahmen kommt oder was dann verkauft wird, sondern man arbeitet an einer Druckform. Und bei der Radierung ist das Metall, das ist eine Zink- oder Kupferplatte. Und da wird mit allerlei Materialien, Arbeitsmaterialien und Säure werden da Spuren reingebracht. Man zeichnet in das Metall quasi, verstärkt die Vertiefungen durch Ätzen. Und anschließend kann das mit Farbe gefüllt werden. Das ist ein ganz handwerklicher Vorgang und das wird dann mit Druckpressen gedruckt. Ist in seiner in seinem ästhetischen Anreiz mit moderneren Druckverfahren nicht so umzusetzen. Also man muss klassisch noch bei diesen Verfahren bleiben, um das umsetzen zu können.
Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und dadurch, dass er nun Robert so, also das ist wirklich großartig, auch sozusagen diese, wenn man sich über, dass man nur durch die Intensität, wie man in die Platte reingeht, ich kann es beschreiben, nur so ganz laienhaft, lieber Robert, ne, solche Konturen und solche Tiefen herstellen kann und dass das sozusagen so, das ist, also wenn das ist die letztendlich ein Schwarz-Weiß. Naja, es ist ja beeindruckend, diese Kunstform, diese Grafik ist eine sehr beeindruckende, also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man immer so auf diese, ne, unsere Zeit ist ja so auf diese bildende Kunst, die sagen so sehr, immer sehr bunt sein muss und mit intensiven Farben und so weiter, aber wenn man sich mit dieser Radierung beschäftigt, das ist wirklich Zauberei, das finde ich ganz toll und Robert macht sowieso großartige Sachen, das kann man sich auch mal anschauen, das ist,
ja. Ne? Habe ich natürlich auch gemacht.
Sehr beeindruckend, ja.
Ja, was sind das für Motive, die dich interessieren, Robert? Für deine Grafiken und Radierungen.
Genau, also das ist zunächst mal ganz klassisch die mich umgebende Landschaft. Ja. Ganz klassisches Landschaftszeichnen. Dann entwickle ich auch, das hat auch wieder diesen Bezug zur Collage. Ich entwickle so ein bisschen Figurentableaus mit Figuren, wo ich so ein bisschen meine Sicht auf die Gesellschaft und mein Wissen um die Geschichte, ja. Und um die Kunstgeschichte so ein bisschen miteinander vereine. Also das sind dann so bilderbogenartige Geschehnisse und skurrile Szenerien. Ich vermeide den Begriff surreal, das mag ich nicht, aber sehr collagenhaft aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Epochen begegnen einander die verschiedenen Prototypen auf meinen Bildern. Und ja, da bilden sich dann gewisse rätselhafte, comicartige Geschichten ab.
Ja. Das großartig. Um jetzt nochmal den Bogen zum Kabarett zu kriegen und das Schreiben. Das sind jetzt die Techniken, mit denen ihr manchmal, also jetzt in euren Handwerken arbeitet, brauchen Zeit. Ihr schafft sozusagen auch, wenn ihr sagt jetzt Skandal im Spreebezirk, es ist eine Collage, die Brücke zu den 20er Jahren. Wie ist das denn jetzt, wenn wir ins Kabarett reingehen auf aktuelle Nummern? Interessiert euch denn auch das, oder wie steht ihr denn so zum Schnelllebigen im Kabarett? Also zum, wobei eigentlich kann ich mir jetzt die Frage im Kopf selber schon beantworten zu dem, was ihr da vorher gesagt habt. Aber jetzt muss ich noch eine gute Frage formulieren.
Naja.
Ja, sag also, mal, Frank.
Ich glaube, ich finde es, dass also dieses aktuell politische, das ist ja tatsächlich notwendig im Kabarett erst recht in der Distel, ja, der Stachel am Regierungssitz,
ne? Im Regierungshintern und am Regierungssitz.
Ja, genau, am Regierungssitz. Ja. Aber sozusagen das tatsächlich ist es so, dass es uns diese gesellschaftlichen Phänomene sehr interessieren und weniger die direkt aktuell politischen.
Die direkt politische Aufklärung ist jetzt vielleicht nicht ganz so unseres.
Die finden wir sowieso insofern schlimm, weil wir ja sagen, ja, wir, ne, das hat ja, Kabarett hat ja diese Eigenart, mit diesem erhobenen Zeigefinger da zu stehen. Also das ist eine Also das finden wir ganz unerträglich. Ja. Das versuchen wir irgendwie zu vermeiden, auch in unseren Texten.
Wir haben dieser Spruch, den es gibt, im Kabarett sind sich alle einig, das ist eben nicht so unser Anliegen. Wir wollen nicht dem Publikum die Welt erklären oder eine gewisse Sichtweise unterbreiten, sondern wir versuchen, Nummern zu schaffen und Texte und Programme zu schaffen, die eher so eine Einladung sind, das mal ein bisschen weiterzudenken oder wir versuchen, also, so Konfrontationssituationen zu schaffen, die Leute vor gewisse Fragen oder Entscheidungen stellt.
Oder einfach mal etwas in einer anderen Perspektive rückt.
Oder eine andere Perspektive, genau.
Ich glaube, das ist uns sehr wichtig, dass man einfach mal ganz anders auf so ein Thema schaut und ungewöhnlich und vielleicht nicht das, was gerade im Kontext der aktuellen Wahrnehmung, ne? Dass man sagen, ganz andere, die Sachen auch ganz anders wahrnehmen kann. Und das ist uns wichtig. Und die Wahrheiten entstehen, glaube ich, im Gespräch oder zwischen den Figuren, ne, bei uns. Also sagen, das ist nicht so, dass die Figuren das sagen, was wir meinen, sondern das, was wir meinen, entsteht, glaube ich, durch die Lücke der zwei Figuren oder der Figuren, die miteinander ins Gespräch kommen.
Ja.
Also das führt natürlich auch dazu, dass wir leicht misszuverstehen sind. Ne? Mhm. Das ist das Risiko, was wir gerne eingehen.
Ja, kannst du mal ein Beispiel nennen?
Wir haben zum Beispiel einen Song im Skandal im Spreebezirk und danach gab es schon mal ein Pfui nach diesem Song. Und der Song ist unmittelbar vor der Pause. Und danach waren wir uns alle einig, das Ensemble war sich einig, haben gesagt, ja, das Pfui, der hat ja eigentlich, war ja auf unserer Seite. Also, der hat uns nur missverstanden. Der Zuschauer, der da angegriffen war, den sozusagen, den wir provoziert haben damit, das war schon das Pfui aus der richtigen Seite, aber er hat es eben einfach missverstanden.
Weil er gedacht hat, dass das eure 1:1 eure Meinung ist.
Genau, er hat vielleicht die Ironie nicht wahrnehmen können oder war sozusagen so an Ironie gewöhnt. Was, glaube ich, eben, die Zuschauer, die ins Kabarett gehen, sind nicht unbedingt die, ne? Ich habe letztens so schön den Begriff, was hat uns die Möhre gesagt? Die Möhre hat gesagt, Ironie ist kein geeignetes Mittel für Satire. So. Ich meine, manchmal kommt es einem so vor inzwischen.
Ich habe einen Moment gebraucht, aber sehr
viele Zuschauer brauchen quasi, sind es gewöhnt, dass zu allen Kommentaren auch im Kabarett mittlerweile so eine Art Smiley geliefert wird oder so ein Augenzwinkern.
Du meinst, dass die Ironie kenntlich gemacht wird?
Man ist es so gewöhnt, dass man heute Ironie erstmal als Ironie kennzeichnen muss, dass sich das nicht mehr dass es nicht mehr so selbstverständlich man unter die Leute bringen kann.
Also diese Gesichter, diese zwinkernden Augen und Lächeln und so weiter, damit sind wir ja vollkommen, das haben wir uns angewöhnt, damit zu schreiben. Also nicht wir, sondern ich meine jetzt, ne? So die und das desensibilisiert natürlich auch für Ironie, weil natürlich das ja immer kenntlich gemacht wird. Also es ist kaum noch möglich, eine Mail zu schreiben, die einen leichten Unterton hat oder noch eine andere Ebene bedient, ohne dass man da dieses Gesicht dahinter setzt.
Ja.
Und das, glaube ich, macht natürlich auch was mit den Menschen. Ne? Das desensibilisiert sie für
Zwischentöne.
Ja, genau.
Wobei mir natürlich, sage ich jetzt mal, die Altersgruppe in der Distel, sage ich jetzt mal, gar nicht mehr so vorkommt wie die Altersgruppe, die jetzt besonders viele Emojis benutzt.
Ja, ich hatte es ja so als Gesellschaftsbild gemeint.
Ja,
ne?
Ja.
Okay. Oder als Metapher, sage ich mal, ne? diese Dinger. Ich glaube, es ist schon so, dass wir da ein bisschen uns desensibilisiert haben oder sind für Zwischentöne.
Feinheiten für Zwischentöne. Feinheiten, ja.
Das ist schade. Das ist so das, glaube ich, was dem Kabarett ein bisschen im Weg steht.
Ja.
Da können wir uns noch, da steht noch uns einiges bevor, glaube ich.
Ja.
Also fürchte ich mich ein bisschen.
Naja, also ja, ich glaube auch, dass so, also dieses Textnachrichten schreiben, Messenger-Dienste, aber auch natürlich, jetzt fällt das Wort natürlich Social Media, natürlich einen Einfluss hat auf unser Publikum und auf unsere, wie sagt man, Hermeneutik, wie wir sowas aufnehmen. Jetzt habe ich mal geguckt, ich glaube, ihr seid jetzt auf Social Media gar nicht mal so furchtbar gut vertreten. Interessiert euch das? Guckt ihr euch Facebook, Twitter das an? Kann man sich das erlauben, als Kabarettautor das nicht zu tun? Frage ich frech?
Finde ich schon. Ich möchte mich dem gerne entziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich auch keine Lust habe, dass jeder das sozusagen so kommentieren kann und wie auch immer meine Freunde, die sehe ich live oder schreibe mich mit ihnen über Mail. Also ich ich möchte das nicht, dass mir jeder irgendwie ständig kommentiert, was ich, wie ich, was und wo, wann ich was gesagt habe. Also das kann man ja, ich finde tatsächlich, dass das ja möglich ist, sich dem zu entziehen. Und das.
Klar.
Ja.
Aber ja, Robert, was denkst du?
Ich sehe es genauso wie Frank. Bei mir kommt noch ein technisches Problem dazu. Ich habe irgendwie irgendeinen Vorfahrer von mir, ich bin ja der Wiedergänger offensichtlich einer Person, die wahnsinnig Zoff mit Konrad Zuse hatte seinerzeit. Und das wirkt sich auf mein Karma aus. Ich habe immer Pech mit allen technischen Dingen. Also wir hatten das vorhin im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt. Ich kaufe mir einen nagelneuen Rechner und nach 3 Wochen ist der verbrannt. Und lauter solche Sachen. Das ist hat dann zwar noch funktioniert 10 Jahre lang, aber
ist ja, verbrannt. Wie ist das passiert? Hat die Wohnung gebrannt oder was hat
Ach, meine gebrannt? Freundin wollte mir einen Gefallen tun, die wollte es mir gemütlich machen, es war Adventszeit und hat mir eine Kerze hingestellt und das habe ich nicht gleich gecheckt und habe den Rechner halt einfach, ich bin rausgegangen und als ich wieder reinkam, stand er in Flammen. Und
das Schöne, der Rechner stand in Flammen, aber er hat noch 10 Jahre funktioniert.
Das Schöne ist, als ich ihn dann gelöscht habe, hat er immer noch funktioniert.
Okay, andere Leute verstehen unter Löschen des Computers was anderes, aber ja.
Ich drücke mich jetzt bewusst auch ein bisschen an das Zielpublikum gerichtet aus.
Okay, ja, sehr gut.
Also ich habe noch richtig analog gelöscht, ne?
Ja. Ja, Mensch, schade, jetzt sind wir schon vom Thema Social Media weg, indem wir über brennende Computer gesprochen haben. Das haben wir jetzt, das hätte ich noch intensivieren können. Mhm. Jetzt frage ich mal ganz vorsichtig, was machen denn Frank Vogtmann und Robert Schmiedl, wenn sie sich selber mal amüsieren wollen, wenn sie nicht Kabarett schreiben oder ihren Kunsthandwerken nachgehen? Was tut ihr zur Unterhaltung? Geht ihr ins Theater? Geht ihr ins Kabarett? Guckt ihr Netflix, Amazon Prime und HBO Max?
Richtig, das.
Genau das volle Programm. Nein, also als es möglich war, also ich bin nicht ganz so ein regelmäßiger Theater- und Kabarettbesucher wie Frank, das gebe ich zu. Bei mir kommt ja noch dazu, dass ich mich auf Ausstellungseröffnungen meiner Kollegen und meiner eigenen sehen lassen muss, was ich gerne tue und oft tue. Das hat jetzt alles ja natürlich aus technischen Gründen pausiert, 1,5 Jahre. Aber ich bin auch in diesen ganzen Lockdown-Zeiten nicht zum Netflix-Gucker so geworden, weil ich ein bisschen schade finde, dass man auch bei diesem von anderen hochgeschätzten Sender nicht die Bandbreite.
Ich mag es, dass du Sender sagst, ja?
Ja.
Ja.
Man hat nicht die, ja.
Die Bandbreite, ja. Entschuldige.
Mein Medienkonsum hat in den 80er Jahren eingesetzt und ja. Wie gesagt, also Netflix ist sozusagen, das ist mir nicht, die Bandbreite reicht mir nicht und man ist schnell, also bei mir, wenn der Algorithmus dann einigermaßen auf mich eingestellt ist, dann darf ich nur noch Kochsendungen gucken.
So. Oh, da gibt's ein paar gute.
Muss ich da manchmal, ja, da gibt's großartige Sachen. Oh Gott, jetzt habe ich mich geoutet. Also ich habe natürlich Netflix, aber ich versuche es zu meiden.
Okay. Und du, Frank?
Naja, ich bin schon sehr, gehe gerne ins Theater und guck mir diese, klar, also ich bin auch auf Ausstellungen und so. Also mich, was soll ich sagen? Das, was, glaube ich, jeder macht, das mache ich auch. Ich gucke aber natürlich auch ganz gerne mal eine tschechische Serie.
Ach, eine tschechische Serie. Ja.
Die Frau hinter dem Ladentisch zum Beispiel von 1976.
Oh, was ist das? Warum geht's da? Ich frag jetzt einfach mal nach.
Gibt's die Seite? Gibt's das überhaupt?
Die Serie? Die Serie gibt's. Die Frau hinter dem Ladentisch. Das ist eine tschechische Fernsehserie mit Wladimir Menschik.
Die Frau Auerbach.
Und so ähnlich.
Mhm. Mhm. Naja, es ist ja, ich sag das ja nur auch als Schauspieler warte, ist man kriegt ja ab und zu von der Regie, du bist ja auch Regisseur, Frank, darüber haben wir auch noch überhaupt nicht geredet übrigens.
Ja.
Ja, warum eigentlich? gibt's ja immer mal wieder, naja, so Ansagen gibt's ja mit jedem, also jeder Arbeit so, dass man sagt, na, das musst du spielen wie, und dann kommen bei dir halt gerne Sachen, Louis de Funès, aber durch dich habe ich auch kennengelernt die Olsen-Bande.
Ja, das ist auch sehr wichtig, dass du das kennengelernt hast.
Ja, das absolut.
Naja, klar. Also geprägt bin ich dort einfach, ne, geprägt bin ich einfach von dieser Zeit, aus dieser Zeit, von Louis de Funès, klar, von diesem Film, das ist ja unsere Generation. Ja. Und die Olsenbande auch. Das ist natürlich, ja, was soll man da sagen? Also ja.
Seid ihr noch
sind ja auch grandiose Schauspieler, das muss man
absolut.
Das, Louis de Funès ist, das ist ja nicht. Das ist alle, die sagen, ja, das ist ein Faxenmacher, aber es ist kein Faxenmacher. Der spielt mit Not und spielt sozusagen da. Das ist ganz, ich finde es wirklich, dass es ein toller Schauspieler ist. Abgesehen davon, dass er natürlich ein großartiger Komödiant ist.
Ja, du, das, ja. Da wirst du mich nicht widersprechen hören.
Das weiß ich, ja.
Mhm. Ja. Na Mensch. Genau.
Und in der Olsenbande, ja, mir gefällt dann auch die Form, die das halt alles hat. Das hat alles, hat, ja, ich glaube schon, dass man das wiederfindet in meinen Arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Seid ihr, würdet ihr euch als Nostalgiker bezeichnen?
Puh. Das müssen wir wahrscheinlich, Robert.
Ja. Müssen wir? Wir müssen uns den Schuh anziehen.
Ja. Hashtag.
Wir würden uns selber nicht so bezeichnen, weil wir das peinlich finden, aber wir sind es wahrscheinlich.
Ja. Also andere Nostalgiker mögen wir meistens überhaupt nicht. Mhm. Aber wenn man uns auf diesen Begriff reduziert, dann kann das passieren, dass es
durchaus
mit...
Nein, reduzieren.
Reduzieren nicht, aber es ist ein Bestandteil.
In der feinen Küche ist ja reduzieren auch eine hohe Kunst. Also ich, reduzieren möchte ich euch da auf keinen Fall.
Nein. Haben wir auch nicht so verstanden. Sorry. Es ist.
Sehr gut. Hast du noch dein Blackberry, Frank?
Ja, das liegt hier vor mir, genau. Ja,
gut, richtig. Ich frag nur so. Na gut, aber dann möchte ich vielleicht mit den Nostalgien noch einen Blick
in die... Ich frage mich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt so sage, diese Apps kriegen soll, wegen dieser Impfung und diesem ganzen Zeug, das geht ja auf meinem BlackBerry gar nicht drauf.
Doch.
Nein? Ich habe ja noch...
Aber läuft das BlackBerry nicht unter Android?
Nein. Es läuft... Ja, das ist noch die ganze alte Variante. Es hat noch so einen Lautsprecher, da kann ich dann dran kurbeln und dann... Ja.
Nein, aber... Das läuft noch beinahe unter
Android. Du kannst bei deinem BlackBerry noch die Fenster runterkurbeln?
Nein, ich habe gesagt, dieses BlackBerry funktioniert wirklich noch mit BlackBerry-System.
Ah, okay. Siehst du, das war mir nicht bewusst. Okay.
Also, so alt ist das Ding.
Aber ein sehr schönes, also ich bin ja auch, schönes, also
wir sind ja auch Ästheten.
Wir sind ja auch Ästheten. Ich bin ja auch ein Freund der physischen Tastatur, so sagt man.
Hast du dann auch noch ein BlackBerry, aber du hast jetzt eben die neuere Variante, oder, Rüdiger?
Das erzähle ich dir nach dem Podcast. Okay.
Es könnte länger dauern.
Na gut, dann will ich jetzt zum Schluss vielleicht doch noch mit den beiden Nostalgikern, die natürlich weit mehr sind als nur Nostalgiker und natürlich auch den großen Brückenschlag zu sehen, also in der Lage sind, was man aus dem Alten ins Moderne retten kann. Deshalb frage ich euch, wie sieht denn die Zukunft aus? Was wird sich denn Kabarett, jetzt kommen die großen Allgemeinfragen, wie geht's denn ganz direkt weiter jetzt mit euch, mit Kabarett? Was für Stücke, was für Themen?
Naja, die Themen, das sind ja immer die Themen, die sozusagen gerade die Zeit uns vorgeben. Aber mir geht es so, dass ich mich tatsächlich so ein bisschen vom Theater wegbewegt habe, weil ich finde, dass die Zeit für Kabarett richtiger ist. Also ne, ich möchte gar nicht mehr sagen, in einer Metapher oder in einem Bild die Dinge unbedingt erzählen, die mit unserer Zeit zu tun haben, sondern möchte das auch sozusagen tatsächlich thematisieren und ohne dass ich jetzt ich finde, es ist wirklich ein Unterschied zum Theater und das deshalb fühle ich mich gerade ganz gut, ganz wohl in diesem Genre.
Okay. Also du meinst, dass man die Themen auch wirklich eins zu eins benennt, anstatt dass man jetzt
zumindest ein anderes Bild findet dafür, ne?
Ja.
Also ich muss es nicht erst dechiffrieren, um zu verstehen, was Don Carlos mit unserer Zeit zu tun hat. Also,
ja. Ne?
Sondern kann natürlich im Kabarett das besser benennen, konkreter benennen, vielfältiger benennen die Themen unserer Zeit. Also ich kann ja, das ist ja, die Bandbreite ist ja größer der Themen. Und ich finde, dass es notwendig ist, dass unsere Zeit so, es ist notwendig, dass wir uns dazu verhalten.
Mhm.
Und das ging mir Anfang 2000 weniger so. Und jetzt, ich habe das Gefühl, bin froh, dass ich mich so künstlerisch äußern kann.
Ja, aber was ist denn seit 2000 passiert, dass das anders ist? Ist das...
Naja, ich meine, die AfD sitzt im Bundestag. Also
ja, genau.
Jetzt mal abgesehen davon, aber diese Dinge, die auf uns einströmen zurzeit, ne, und die Europäische Union, Viktor Orban, der sozusagen, alle ziehen ihr eigenes Ding durch und diese globalisierte Welt und so weiter und so weiter. Also dieser ganze Kontext, den finde ich wichtig, dass man da sich dazu verhalten kann. Ich freue mich darüber, dass wir uns dazu verhalten können, ganz direkt. Und dass das unsere Arbeit ist, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ne? Das ist ja nur noch der pure Luxus.
Ja. Ich habe war einen Moment still, dachte, vielleicht kommt noch was von Robert.
Ja, ich wollte nur sagen, ich kann nur hoffen, dass das, ich denke da gar nicht so an die, also ich denke da an die aktuell letzten anderthalb Jahre zurück, dass sich durch diese Reset-Taste, die da gedrückt wurde, vielleicht auch ein bisschen wieder die Wertschätzung des Live-Erlebnisses für die Bühne ein bisschen wieder einstellt. Also dass man da, also ich hab das schon ein paar Mal gemerkt, dass das Kabarett, das dann die Formen sozusagen das von Social Media oder eben von Netflix oder wie auch immer aufgreift, dass das natürlich eine Möglichkeit ist, das Publikum in diesen Zeiten so zu erreichen. Andererseits aber trotzdem wirklich dieses Live-Erlebnis und dass sich vor den Augen etwas abspielt und dass eben die Neuerung und dass die Aktualisierung sich quasi dann ganz flott ergibt. Das hoffe ich, dass das Publikum das noch wertschätzt und da wieder Freude dran findet und dass es da eine kleine Art von Bedürfnisstau gegeben hat, was ich jetzt hoffentlich irgendwie bahnbrechen möchte.
Da sind wir alle gespannt, wie das auch demnächst dann jetzt hier auch an der Distel gerade weitergeht. Ja.
Vielleicht noch ein kann auch sein, dass es sehr schwerfällig wird, ne? Dass die Zuschauer erstmal wieder dass ich sie herantasten müssen.
Genau. Ja. Dass die Umstellung vom Schalter schwerfällt, das kann auch alles sein. Ich persönlich freue mich drauf eigentlich, aber bin da noch ganz unsicher, wie das werden wird.
Ja. Da wir gerade auf die Distel kommen, vielleicht noch ein Satz dazu. In der Vorbereitung ist mir mal aufgefallen, ich habe ja auch schon mit mehreren Autoren gesprochen, jetzt im Rahmen dieses Podcastes. Ihr seid wirklich das einzige ostdeutsche Autoren-Duo, die im Moment für die Distel schreiben. Das ist ein Ding, ne?
Nein, das stimmt doch nicht ganz.
Nein, stimmt nicht.
Nein, Frohwin. Oh.
Ah.
Was? Philipp Schaller, ne? Philipp Schaller ist sozusagen ja Ostdeutscher und der schreibt gemeinsam mit Michael Frohwin.
Das stimmt.
Auch für die Distel.
Siehst du, dann habe ich mich, dann können wir das.
Also wir sind zu dritt. Philipp Schaller, Robert Spiegel und Frank Vogtmann.
Gut.
Okay, ich weiß nicht, ob das frech ist. Also
vielleicht ein bisschen frech. Ich kann es jetzt schlecht nach.
Ja, gut. Aber jedenfalls gibt's auch mal Philipp Schaller.
Okay. Also es gibt auch noch Philipp Schaller. Gut. Na fein. Dann noch vielleicht zwei Sätze. Genau. Ist Skandal im Spreebezirk wird jetzt also das Stück sein, mit dem es jetzt demnächst weitergeht. Ihr habt es jetzt gerade abgedatet oder gepimpt, wie Robert vorhin so schön sagte. Für den Nostalgiker ganz beachtlich.
Ich habe das in meinem Reimlexikon nachgeschlagen.
Ah gut. Ah, das Reimlexikon, das sollte man als Autor immer, sag ich mal, in greifbarer Nähe haben. Ja. Ach Mensch, wir haben so viele Themen gar nicht angeschnitten, aber
schrecklich, ja.
Ja, jetzt sehe ich gerade, also
ich wollte dich auch ein paar Sachen fragen.
Frag mich doch mal, kannst du mich doch fragen?
Wie empfindest du denn das? Was würdest du denn, also wie?
Nee, also inhaltliche Fragen beantworte ich. Sag mal bitte, nochmal bitte.
Naja doch, mich würde mal interessieren, was erwartest du denn so von, oder wie geht es dir denn mit diesem Medium oder mit diesem Genre? Also ich meine, wir kennen uns ja eigentlich vom Theater, du bist ja Schauspieler, so, und wir haben ja ganz andere Dinge miteinander erlebt und plötzlich bist du ja im Kabarett gelandet. Und
ja, irre. Du bist schuld, Frank. Ja.
Ich bin schuld. Na gut, aber wie geht's dir denn mit diesem Genre? Oder kannst du das nachvollziehen, was ich da gerade gesagt habe? Oder,
ja. Ich kann das schon nachvollziehen. Also es war jetzt natürlich in dieser Corona-Zeit, habe ich komischerweise, lustigerweise nochmal, wo ich da schon lange angebildet bin, Twitter auch nochmal ein bisschen mehr für mich entdeckt und sehe teilweise, was da natürlich für Unsinn geschrieben wird und was auch du gesagt hast, man äußert sich dazu und Gott und die Welt kommentiert das und das möchte ich natürlich auch nicht, bin da auch eher zurückhaltend und ich bewundere aber andererseits, wie manche Leute und auch Kabarettisten aus Deutschland da teilweise, sag ich mal, sich positionieren und was die für ein Feuer aushalten müssen und wie genau die da formulieren und Meinungen beziehen und sowas und da habe ich so im Laufe der Zeit doch jetzt in den letzten Monaten so ein Gefühl gekriegt von verflixt die Diskussion, die Meinungsbildung, die findet auf Twitter statt. Also nicht nur auf Twitter, bestimmt auch woanders, aber auch sehr stark da. Und ich schon manchmal denke, wir müssen uns schon, glaube ich, sehr drauf, also wenn wir relevant sein wollen, wir müssen das schon mitkriegen oder ich möchte das und müssen sehen, dass wir da irgendwie aktuell bleiben und uns aber auch darauf besinnen, was wir auf der Bühne können, was halt Social Media natürlich einfach nicht kann. Und deshalb gefällt mir das auch, wenn ihr sagt Collage und wir Naja, wir gehen mit tagesaktuellen Themen auf die Bühne.
Genau, es ist ja eine andere Form des Ausdrucks. Ne? Es ist ja eine andere Form der Kommunikation oder eine andere Form des Erzählenden, wenn wir auf der Bühne stehen, ist ja sozusagen, es kommen ja da Dinge hinzu, nicht, es ist ja nicht bloß das Wort.
Mhm. Ja?
Ich finde erst, und das ist ja auch die Qualität von der Diesler, ja, dass man sozusagen, also da gibt es ja viel mehr, wie soll ich sagen, Ebenen, die da mitspielen und die mitschwingen und eben, wenn wir uns jetzt nur auf das Wort verlassen, das wäre ja schrecklich. Also,
absolut. Ja, vor allen Dingen auch nur auf die 280 Zeichen. Also das ist ja wie...
Genau.
Ja. Ne? Naja, ich bin ja auch, du kennst mich ja als optimistischen Menschenfreund. Ich glaube ja wirklich an Pointen, die so gut sind, dass die Leute zusammenbringen können. Und ich... So, also... Ja. Weil verschiedene Meinungen respektiert werden und es kommt aber eine Pointe, da ist so eine Wahrheit drin, dass alle lachen müssen. Und wenn man erstmal gemeinsam gelacht hat, ist auch schon mal viel gewonnen. Genau. Das klingt jetzt super.
Ja, aber ich habe das ja schon erlebt, wenn ich dann rausgehe und ich so ein bisschen die Zuschauer einfange und zuhöre, was diese Gespräche, das finde ich dann schon schön, wenn ich merke, aha, plötzlich unterhält man sich über diese Themen, die wir ja da verhandelt haben. Und gerade eben hat man noch gemeinsam gelacht und trotzdem versucht man jetzt zu beschreiben, wo sozusagen so die Unterschiede sind in der Wahrnehmung oder in der Meinung, ne? Ja. Was sozusagen das finde ich ganz spannend, wenn sowas dann angeregt wird durch uns.
Naja, und jetzt habe ich nur über Pointen geredet. Also ist und in der Diesel kommt ja auch noch die Musik dazu, wenn man erstmal gemeinsam gesungen hat.
Stimmt.
Naja. Ja.
Schön.
Na Mensch, das ist doch vielleicht ein ganz persönliches Schlusswort, oder?
Ja. Die Musik, ne?
Die Musik. Es könnte natürlich jetzt noch gemeinsam.
Was jetzt kommt? Gemeinsam was singen, meinst du, ja?
Gemeinsam was singen. Nein, das macht ja gleich der liebe Felix Lauschus für uns, wenn ich dann gleich. Schön. Cool. Wenn wir uns jetzt verabschiedet haben, das Jingle einspiele. Felix Lauschus kommt übrigens dann auch in der nächsten Folge. Aber das erzähle ich gleich. Gut, habe ich noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, Robert? Was wir unbedingt noch hätten sagen müssen über den
ganz bestimmt, Frank? Aber mir ist es leider nicht aufgefallen.
Wir haben jetzt zum Beispiel Frank auch gar nicht auf seine FDP-Vergangenheit angesprochen.
Jetzt verstehen wir dich nicht
mehr. Oh, jetzt hat es hier bei uns total. Das müssen wir leider nochmal. Ja, was war? Nee, das haben wir nicht. Tut mir leid.
Nee, warte mal.
Gibt's hier einen großen Aussetzer?
Nein.
Wir verstehen dich nicht. Hallo, Rüdiger.
FDP. Der Frank war in der FDP.
Ich verstehe dich leider nicht, Rüdiger.
FDP, Frank.
Ich war nicht in der FDP.
Du hast gesagt, der Markt regelt alles.
Schrecklich, Mensch. Ich habe extra gesagt, dass wir darüber nicht sprechen sollen.
Du musst nach der 134. Minute nochmal alles erzählen, Rüdiger.
Du hast gesagt, Christian Lindner war mein Mentor.
Ich war nicht Mitglied der FDP, lieber Rüdiger, sondern ich habe nur für diese Partei gearbeitet. Und zwar 1990 im ersten Sächsischen Landtag. Der erste Vertrag, der im Sächsischen Landtag unterschrieben wurde, war der Vertrag mit mir. Verrückt, ne? Und ich habe dann dafür den Fraktionssprecher der FDP gearbeitet. Genau, der selber nicht mehr Mitglied ist übrigens der FDP. Ja.
Aber Frank, wer bin ich, der dir das jetzt ein Leben lang vorhalten würde?
Nein, das bitte ich dich drum.
Genau. Ja? Du hast dich von dem Wort liberal wahrscheinlich blenden lassen.
Ja, ich finde schon, dass
Frank liberal... Frank war jung und brauchte das
Geld. Nein, ja. Aber liberal ist ja wirklich ein anderer Begriff als eine Wirtschaftsliberalität. Also das hat, ich finde, ne, das hat
ja mit der FDP... Wir hatten ja vorher eine
wird auch in anderen Ländern ganz anders benutzt. Liberal ist in Amerika, glaube ich, was...
Ja. Ja. Nein, wir hatten ja 89 vorher. Da war ja, liberal war ja, das war ein ganz großes Bedürfnis.
Ja, genau. Natürlich. Ich meine...
Ich war Gründungsmitglied der Jungen, also die Jungliberale Aktion hieß im Osten. Und die ging ja aus der Liberaldemokratischen Partei hervor. Und das ist natürlich eine linksliberale Partei. Das war ja eine Blockpartei, die LDPD, war eine Blockpartei der SED. Die haben die Führungsrolle der SED anerkannt. Das ist so wie jetzt die CSU mit der CDU. Ne? Mhm. CSU, also CSU das ist die Blockpartei der CDU.
Ja. Also das kann man nicht vergleichen mit der FDP heutzutage.
Nein. Darum bitte ich.
Genau. Du, das ist ja auch FDP-liberal, das ist ja wie als wäre die SPD sozialdemokratisch oder die CDU christlich. Ist ja albern. Na gut.
Genau.
Das Thema hätten wir jetzt also auch damit hinreichend behandelt. Ich danke euch sehr, dass dieses Gespräch können wir gerne irgendwann nochmal weiterführen. Was sagt ihr?
Gern.
Sehr gerne.
Ciao.
Vielleicht morgen.
Ja, morgen schon. Vielleicht haben wir dann auch bessere Internetqualität. Ich danke euch sehr. Ich nehme an, ihr werdet jetzt direkt weiterarbeiten und wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag.
Liebe Rüdiger, wir dir auch. Vielen Dank.
Das wünschen wir dir auch, ja.
Gemütlich mit dir.
War sehr angenehm. Schön.
Gemütlich schön. Ist ja eins das höchste Prädikat, was der Nostalgiker zu vergeben hat.
Richtig, das
richtig,
wollte ich
richtig.
Sagen.
Bis dann. Tschüss.
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 Kabarett Intim.
So, und das war mein Gespräch mit Frank Vogtmann und Robert Schmiedl und das hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, wie bereits eben schon gesagt, das Stück Skandal im Spreebezirk wird das Stück sein, mit dem wir an der Distel nach langer Pause jetzt die Open-Air-Saison, unsere Spielzeit quasi wieder eröffnen. Sie können gerne auf die Webseite der Distel gehen, zum Beispiel distel-berlin.de, wo Sie mit großer Sicherheit alle Spieltermine, Open-Air-Spieltermine im Juni und Juli finden werden, in, um und um Berlin herum, bevor wir dann endlich Ende August wieder in unseren ganz normalen Spielbetrieb indoor, also im Theater, in unserem Stammhaus, kann man das sagen? Ja, Stammhaus an der Friedrichstraße im Kabaretttheater Distel wieder übergehen werden. Genau, mit Kabarett Intim geht es natürlich auch weiter, wie bereits auch im Podcast angekündigt, das nächste Mal mit meinem wunderbaren Musikerkollegen Felix oder auch Matthias Lauschus, Felix ist sein Spitzname, und meiner wunderbaren lieben Kollegin Dagmar Jäger. Auch da freue ich mich schon sehr drauf und Sie können das auch. Was Sie auch können, ist diesen Podcast hier bewerten. Tun Sie das gerne, wo immer und Sie jetzt gerade gehört haben. Sie dürfen das aber auch gerne, wenn Sie schon auf der Seite der Distel sind, distel-berlin.de, das dort tun. Ansonsten sage ich auch diesmal wieder, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie mich und uns und wir uns das nächste Mal hören. Bis dann. Tschüss.
Kaba, 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 wir lieben Kabarett Intim.